Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland. Heute ist der 5. Juni 2013 im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die Musik kommt heute aus Syrien von Sally und Majed, die zusammen Medieval Music formieren. GEMA-frei, wie immer. Eines der weltweit größten und umstrittensten Staudammprojekte ist der Elisu-Damm am Tigris. Kollege Jan sprach mit Dicle Kölüç vom Doğa Derneği Naturschutzverein. Außerdem Demokratie spielen für einen Tag. Darum ging es beim jungen Europäischen Parlament, welches am vergangenen Samstag in Stuttgart simuliert wurde. Ein Beitrag von Kollegin Caro. Doch zunächst wie immer die Focus-Europa-Nachrichten vom 5. Juni 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Auseinandersetzungen in der Türkei weiten sich aus. Auch in der vergangenen Nacht wurde eine Demonstration nahe dem umstrittenen Taksim-Platz von der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas gestoppt. Zehntausende hatten zuvor bei einer friedlichen Demonstration den Rücktritt der Regierung Erdogan gefordert. Auch in anderen Städten kam es in der Nacht zu Auseinandersetzungen von Regierungsgegnerinnen mit der Polizei. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes legten gestern aus Protest gegen die Polizeigewalt die Arbeit nieder. Aufgerufen dazu hatte der türkische Gewerkschaftsbund KESK. Der Sender CNN Türk berichtet, in Izmir habe die Polizei 16 Menschen in ihren Wohnungen festgenommen, wegen, wie es heißt, irreführender und beleidigender Informationen, die sie über Twitter verbreitet hätten. Gleichzeitig entschuldigte sich Vize-Regierungschef Bülent Arinç gestern für die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten im Istanbuler Gezi-Park, die der Auslöser der jetzigen Protestwelle war. Das brutale Vorgehen der Polizei war bereits international kritisiert worden. Auch die EU hatte von einem unverhältnismäßigen Vorgehen gesprochen.
Ein Gericht in Kairo hat 43 MitarbeiterInnen ausländischer Nichtregierungsorganisationen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die betroffenen Stiftungen und Organisationen sollen außerdem dauerhaft geschlossen werden, unter ihnen die Deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung. Den Angeklagten wurde illegaler Geldtransfer sowie Arbeiten ohne Lizenz vorgeworfen. Für die meisten Verurteilten bleibt das Urteil ohne gravierenden Folgen, da sie Ägypten bereits verlassen haben. Das Urteil erfolgte auf Grundlage von Gesetzen aus Zeiten des Mubarak-Regimes. Der Prozess gegen die NGOs war 2011 noch unter der Militärregierung begonnen worden. Ägyptische BürgerrechtlerInnen sehen das Urteil als Zeichen für ein gesellschaftliches Klima, das keine Arbeit für die Menschenrechte zulasse. Der deutsche Außenminister Westerwelle äußerte, das Urteil beunruhige ihn. Von Seiten der Europäischen Union gibt es hingegen noch keine Stellungnahme. Ein Fehler, wie der Europaabgeordnete Jörg Leichtfried aus dem Ausschuss für Menschenrechte gegenüber Radio Dreieckland bemerkt.
Ja, ich finde, das Urteil ist nicht akzeptabel. Es ist ein Gesetz aus der Zeit Mubaraks, das wahrscheinlich dem Geist dieses Regimes widerspiegelt, jetzt wieder anzuwenden, ist meines Erachtens nicht statthaft und bin der Auffassung, dass die Gremien der Europäischen Union diese Dinge durchaus diskutieren sollten.
Der EU-Russland-Gipfel in Jekaterinburg endete ohne nennenswerte Ergebnisse. So verteidigte Putin zum Beispiel die russischen Waffenlieferungen an Syriens Regierungschef Assad als rechtmäßig und zeigte sich enttäuscht über die Lockerung des Waffenembargos durch die Europäische Union. Bereits vor Beginn des Gipfels hatte Moskau die EU-Spitze mit der Ankündigung verärgert, Fluggastdaten von europäischen Passagieren zu verlangen, selbst wenn sie russisches Gebiet nur überfliegen. Ebenfalls ergebnislos blieb die Frage der Visavergabe. Russland strebt für seine Bürgerinnen langfristig eine völlige Visafreiheit bei Reisen in die EU an, konnte dies aber auf dem Gipfel nicht durchsetzen. Gleichzeitig drohten EU-Parlamentarierinnen mit einem Veto gegen die Visaerleichterung. Sie verweisen auf den Fall des Anwalts Sergej Magnitsky. Die darin verwickelten Beamten dürften sich nicht ohne Visum frei in der EU bewegen können. Magnitsky war unter mysteriösen Umständen in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis gestorben, nachdem er einen Steuerbetrug aufgedeckt hatte, in den auch mehrere Mitarbeiterinnen des russischen Innenministeriums verstrickt sein sollen. Kommissionspräsident Barroso kommentierte, der EU-Russland-Gipfel habe im Geiste des Brückenbauens stattgefunden.
Russlands Präsident Wladimir Putin will gleichgeschlechtlichen Paaren aus dem Ausland die Adoption russischer Kinder verbieten. Wenn solch ein Gesetz vom Parlament verabschiedet wird, werde ich es unterzeichnen, verkündete er gestern beim EU-Russland-Gipfel. Eine Gesetzesergänzung soll sicherstellen, dass nur heterosexuelle ausländische Paare russische Kinder adoptieren dürfen. Auch darin sieht Putin keine Diskriminierung. Homosexualität ist in Russland seit 1993 zwar nicht mehr verboten, gesellschaftlich aber weitgehend geächtet. Russland steht wegen verschiedener diskriminierender Gesetze international in der Kritik, vor allem wegen des Verbots sogenannter homosexueller Propaganda, das in weiten Teilen Russlands gilt.
38 Jahre Arbeit, 450 Euro Rente. Sind wir das Fettpolster des Staates? Der öffentliche Sektor in Portugal protestiert. Auslöser ist der Gesetzesvorschlag des Sekretärs für öffentliche Verwaltung, Helder Rosalino, der ein sogenanntes Requalifizierungssystem einführen will. Dieses sieht vor, dass Beamtinnen im öffentlichen Dienst lediglich 18 Monate in diesem Beschäftigungsverhältnis bleiben können. Danach haben sie weder Anspruch auf Lohn noch auf Arbeitslosengeld. Die Gewerkschaften sprachen in Bezug auf diese verfassungswidrigen Maßnahmen von den größten Massenentlassungen in der Geschichte Portugals. Den Betroffenen wurde gestern jedoch von der Regierung der Anspruch auf Abfindung und Arbeitslosengeld zugesichert. Dies gelte auch für den privaten Sektor. Zudem soll eventuell in einigen Bereichen des öffentlichen Sektors der Weg hin zu einer 35-Stunden-Woche geebnet werden. Dies verkündete Rosalino in einer Presseerklärung. Nach der letzten Verhandlung mit den Gewerkschaften stimmten diese überein, für den 27. Juni einen Generalstreik anzusetzen.
Der 28. Kommissar für Verbraucherschutz, Neven Memika, legt bei der Befragung eine gute Show hin. Der stellvertretende Ministerpräsident Kroatiens für Äußeres und EU-Integration präsentierte sich gestern im Ausschuss zu Verbraucherschutz und Binnenmarkt als klare, direkte und ehrliche Person. Von der sozialdemokratischen Fraktion bekäme er Unterstützung. Bei der konservativen Europäischen Volkspartei kam seine vage und diplomatische Art jedoch nicht gut an. Mimica wird 16 Monate im Amt sein. Er wolle das volle Potenzial der EU-Verbraucherpolitik nutzen. Seinen Fokus wolle er auf elektronischen Handel, Produktsicherheit, Marktüberwachung und Verbraucherpolitik legen. Denn diese sei nach den Sorgen, den nahe an Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern in der EU dran. Und das EP repräsentiere nun mal die Bevölkerung. Was kann die Union für mich tun? Fragte Mimica vor den Mitgliedern des Ausschusses. Die Konferenz des Parlaments der Ausschüsse trifft sich heute, um die EP-Position festzulegen, die am 12. Juni in Straßburg in einer Plenarwahl abgestimmt wird.
Mehr als 5000 große Staudämme sind weltweit im Bau oder in Planung, so viele wie noch nie zuvor. Diese bedrohen selbst die letzten Naturgebiete der Erde, wie das Amazonasgebiet, Mesopotamien, Patagonien, Alaska, den Mekong, das Kongobecken oder den Balkan. An den Flüssen zwischen Slowenien und Albanien sind 570 Wasserkraftwerke geplant. Dies schreibt Ulrich Eichelmann von Riverwatch aus Österreich. Es scheint manchmal, als wollte man auf der Erde auch noch das letzte Tal überfluten. Eines der weltweit größten und umstrittensten Staudammprojekte ist der Idisu-Damm am Tigris. Bedroht ist das mittelalterliche Hasan Cave mit seinen historischen Bauten, Höhlen und Schluchten. Bedroht sind zahllose Dörfer, deren Umsiedlung eine unsichere Zukunft verheißt. Bedroht ist das letzte weitgehend naturbelassene Stromgebiet der Türkei. Doch es geht nicht nur um die Türkei. Was häufig vergessen wird, ist, dass auch der Irak betroffen ist. Die Türkei garantiert nur einen lächerlich geringen täglichen Durchfluss an Wasser, der sich an der Menge in einem extrem trockenen September vor einem halben Jahrhundert orientiert. Auch der Salzgehalt des Flusses dürfte ansteigen, was im Irak bereits seit Jahrtausenden immer wieder zur Versalzung landwirtschaftlicher Flächen geführt hat. Doch die Hauptbetroffenen sind die sogenannten Marsch-Araber, die in den Sumpfgebieten am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris, dem Shatt al-Arab, leben. Englisch Marsch, arabisch Chor oder Mehrzahl Chowa ist die Bezeichnung für diese einzigartige Sumpflandschaft inmitten der größten Trockenzone der Erde. Die Marsch-Araber leben auf Inseln im Sumpfgebiet. Ihre Kultur, die bis in die Zeit der Sumerer zurückreicht, kann ohne einen Überfluss an Wasser nicht existieren. Saddam Hussein hatte bereits versucht, die rebellischen Sumpfbewohner durch Trockenlegung der Sümpfe unter seine Kontrolle zu bekommen. Doch nach dem Zusammenbruch seines Regimes wurden die Sümpfe wieder geflutet. Dies steht nun erneut zur Disposition. Bald ein halbes Jahrhundert ist das Projekt alt. Erst wollte die Weltbank es nicht finanzieren, dann sprangen verschiedene Firmen wegen der öffentlichen Druckes ab. Bei einem neuen Anlauf zogen Deutschland, Österreich und die Schweiz ihre Garantien für Kredite zurück, weil die türkische Regierung von 150 Auflagen nicht eine einzige erfüllt hatte. Doch die Regierung Erdogan hält eisern am Bau fest. Getreu seiner Devise, mag da demonstrieren, wer will, über den Bau entscheide ich, wie man es auch zurzeit in Istanbul sehen kann. Die Bauarbeiten am Idisu-Damm sind derzeit im vollen Gang, obwohl ein türkisches Gericht einen Baustopp verordnet hat. Radio Dreieckland sprach mit Dicle Kılıç vom Doğa Derneği Naturschutzverein. Das Gericht hat einen Baustopp angeordnet. Wie kann es geschehen, dass der Idisu-Damm trotzdem weiter gebaut wird?
Ja, das ist so. In der Türkei ist das oberste Verwaltungsgericht das Danıştay. Und das Danıştay hat folgendermaßen entschieden. Es fehlt ein Report über die Auswirkungen auf die Umwelt. Es wurde argumentiert, dass dies notwendig sei, da das Projekt vor 1993 bereits geplant wurde. Doch der Danıştay hat entschieden, dass ein so großes Projekt wie Ilisu, bei dem gravierende Umwelteinflüsse zu erwarten sind, aufgrund der Verfassung und des Umweltgesetzes nicht ohne einen Report über die Umweltauswirkungen gebaut werden darf. Deswegen müsse der Bau gestoppt werden. Doch die Regierung der Türkei hat, um diese Entscheidung zu umgehen, letzten Monat eine Verfügung erlassen, wonach Ilisu auch ohne Umweltreport gebaut werden darf. Dagegen haben wir wieder geklagt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir gewinnen und es wird erneut ein Baustopp verfügt werden. Es wird nötig sein, zuerst einen Bericht über die Umwelteinflüsse zu erstellen. Wenn ein solcher Bericht herauskommt, wird sich ohnehin herausstellen, dass der Damm nicht gebaut werden darf.
Ve tekrar Ulusu Barajı'na yürütmeyi durdurma gelecek ve çevre etki değerlendirme raporunun önce yapılması gerekecek. Çevre etki değerlendirme raporu yapıldığında da zaten bu barajın ÇED aslında yönetmeliğine göre etkisi çok fazla olacağı için hukuken yapılması mümkün olmayacak.
Welche Auswirkungen würde der Idisu-Damm auf Menschen und Natur haben?
İnsanlar için, ilk olarak Türkiye'ye bakarsak toplam 35 bin insan evlerinden olacak, göç etmek zorunda kalacak. Ayrıca Türkiye'de Dicle Nehri
Was die Menschen betrifft und wenn wir zunächst lediglich die Türkei betrachten, so bedeutet der Damm, dass 35.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Außerdem ist der Tigris, was die wildlebenden Tiere betrifft, der letzte natürliche Fluss in der Türkei. Über den Fisch- und Schildkrötenarten, die im Fluss leben und den Vögeln und Pflanzen an seinen Ufern, gibt es bedrohte Arten, für die der Damm eine Gefahr darstellt.
Aynı şekilde güneyde Irak'ta, Irak'taki Basra'daki sazlıkların kuruması söz konusu. Su tutulduğu takdirde çünkü Fırat nehrindeki barajlar nedeniyle zaten.
Außerdem würden im Irak im Süden die Sumpfgebiete bei Basra austrocknen. Wegen der Staudämme am Euphrat ist ohnehin ein großer Teil des Iraks ausgetrocknet. Wenn Ilisu gebaut wird, wird noch mehr austrocknen. Diese Feuchtgebiete sind für Fische und Vögel sehr wichtig. Für die Vögel liegen sie auf dem Weg zwischen Europa und Afrika. Das heißt, sowohl in der Türkei als auch außerhalb der Türkei hätte der Ilisu-Damm große Auswirkungen. Außerdem müssten Tausende der dort lebenden sogenannten Mascharaber emigrieren.
Soweit das Interview mit Dijle Kulec über eines von Erdogans umstrittenen Bauprojekten, den Ilisu-Damm im Tigristal. Die internationale Organisation Europa Nostra hat Hasan Keyf und das Tigristal auf die Shortlist von Europas meist bedrohten Kulturgütern gesetzt. An dieser Organisation ist unter anderem die Europäische Investmentbank beteiligt. Mitte Juni wird endgültig entschieden, ob Hasan Keyf auf die Liste der Most Endangered 7 kommt.
einen Tag in die Rolle einer Europaabgeordneten schlüpfen, also einen Tag lang Demokratie spielen. Darum geht es beim jungen Europäischen Parlament, kurz JEP. Radio Dreieckland hat das JEP auf seiner Spielwiese, dem Landtag in Stuttgart, besucht.
Landspiele sind immer toll, Politik zu vermitteln, was man in der Schule nicht lernt. Vor allem in einem Europaplanspiel ist wichtig. Wir als JEP setzen uns halt für Europa ein.
Das sagte Katharina, eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Planspiels. Wie erwähnt, ist sie bei der JEF, den jungen europäischen Föderalisten. Das sind junge, begeisterte Europäerinnen, die sich zu einer überparteilichen und überkonfessionellen politischen Jugendbewegung zusammengeschlossen haben. Ihr Motto lautet: Europa erleben, Europa verstehen, Europa gestalten. Beim Planspiel JEP, also beim jungen Europäischen Parlament, simulierten sie mit Schülerinnen aus Baden-Württemberg das Europäische Parlament. Sie diskutierten in Fraktions- und Ausschusssitzungen einen Berichtsentwurf zur Einrichtung eines Asyl- und Migrationsfonds. Eine Teilnehmerin berichtet:
Ich bin Vertreterin von der Linken im Europäischen Parlament und diskutieren das Thema Asyl- und Migrationspolitik.
Hast du dich dafür heute jetzt speziell eingelesen oder warst du da in dem Thema sowieso schon ein bisschen drin?
Eigentlich nicht. Also das ist das erste Mal, dass ich überhaupt an so einer Veranstaltung teilnehme. Wir haben einen Zettel bekommen mit ein paar Informationen, die ich gelesen habe und mich ein bisschen im Internet über die aktuelle Lage von Deutschland ein bisschen informiert.
Wie sieht sie denn aus, deiner Meinung nach, die aktuelle Lage in Deutschland in der Asyl- oder in der Migrationspolitik?
Wir haben jetzt so einen Bericht bekommen, in dem, also eigentlich ist es nicht nur Deutschland, sondern allgemein Europa. Der Bericht war doch ein bisschen zum Teil meiner Meinung nach nicht sehr gut formuliert und von dem her fand ich es sehr gut, dass wir heute die Chance bekommen haben, zu erfahren, wie es ist, so einen Bericht mal zu ändern oder sich näher anzuschauen.
Magst du dich mit dem Thema weiterhin beschäftigen, wenn du meinst, du hast dich dazu dafür ein bisschen damit auseinandergesetzt?
Ich finde, das war ziemlich spannend, da ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe, habe ich jetzt doch relativ großes Interesse daran bekommen nach dieser Veranstaltung. Und doch, ich würde mich in Zukunft gerne noch weiter mit dieser Politik und allgemein mit der Europapolitik auseinandersetzen.
Du warst jetzt gerade im Liebe-Ausschuss, der sich mit den Menschenrechten befasst. Und da habt ihr über die Änderungsanträge zu dem Berichtsentwurf diskutiert. Wie hast du dich da drin so gefühlt?
Hat man sich wie ein richtiger Politiker gefühlt im Grunde. Es war sehr spannend. Also die Diskussion war zum Teil ziemlich hitzig. Ja, aber das hat mir auch gut gefallen. Das sollte man schließlich auch tun, diskutieren. Und sich über das Thema auseinandersetzen. Und ja, es war sehr gut, finde ich.
Wart ihr einer Meinung oder gingen die Meinungen stark auseinander?
Also die Meinungen gingen teilweise ziemlich stark auseinander, da einige sehr an Menschenrechten gesetzt haben und eine, also die EVP, aber diese Ideale eben als unrealisierbar sah. Und daher gab es doch ziemlich große Unterschiede und es war nicht alles im Konsensbereich. Also es gab so auch ziemlich heftige Klüfte.
Ein Fraktionskollege von ihr erzählt im Interview:
Das sind vor allem Grundsatzfragen und vor allem beim derzeitigen Artikel, der gerade angenommen wurde als Änderung, der widerspricht komplett unserer Partei, also Fraktionsüberzeugung, weil er wirklich Europa absolut abriegeln würde, nur Leute reinlassen würde nach Bildungsstandard. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir als Fraktion uns nicht dahinter stellen sollten. Wir sollten uns auch nicht enthalten, sondern wir sollten klar ein Nein dazu sagen. Und wir sollten dann auch möglichst versuchen, einen Gegenvorschlag zu finden. Wir haben jetzt einen einigermaßen gemäßigten Vorschlag gefunden, wobei wir hoffen, dass jetzt sowohl die S&D als auch die Grünen dafür stimmen könnten in der Plenarsitzung und hoffen deswegen, dass wir diesen Artikel noch ändern können. Sollten wir nicht in der Lage sein, diesen Artikel zu ändern, kommt uns die ganze Fondsausarbeitung ziemlich egoistisch von Seiten der nationalen Interessen, aber auch von Seiten der EU-Interessen gegenüber. Und deswegen würden wir dagegen stimmen, in der Hoffnung, dass es vielleicht, in dem richtigen Leben nach einigen Jahren vermutlich erst einen neuen, besseren Vorschlag geben wird.
Als letzte Frage, weil du ja gleich jetzt im Plenum schon eine Rede halten musst, hast du dich, wenn du dir jetzt deine persönliche Meinung so ein bisschen ins Gedächtnis rufst, hast du dich da wohlgefühlt mit dem, was du heute vertreten hast als Abgeordneter?
Eigentlich schon, weil ich muss persönlich sagen, ich stehe persönlich auch links und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir ein weltoffenes Europa bilden, dass wir mit allen Kulturen, auf die wir treffen, gut auseinander, miteinander auskommen werden. Also international Völkerverbrüderung.
Das waren die Eindrücke aus der Fraktion der Linken im jungen Europäischen Parlament. Es wurden in der Debatte aber auch ganz andere, teilweise sehr menschenverachtende Meinungen vertreten. Darüber habe ich mit den beiden Organisatorinnen Katharina und Sandra gesprochen.
Wart ihr denn zufrieden damit, wie das Thema behandelt wurde von den Teilnehmerinnen?
Ich muss sagen, ich bin vollauf zufrieden. Es ist anspruchsvoll, es ist nicht ganz so einfach und auch, sagen wir so, die ganze Anlage des Planspiels ist doch ein höheres Niveau. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Und aber es ist natürlich, finde ich, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft eben. Und Migration wird sehr kritisch gesehen und das kam eigentlich in Teilen auch vor allem der Debatten auch vor. Was ich sehr gut gefunden habe, dass es dann so eine Art Ausgleich gegeben hat. Man hat schon, die Schüler haben selber gemerkt, okay, das geht zu sehr in eine Richtung und haben dann gegengesteuert. Aber das, was man eben sieht, ist das, was auch in der Gesellschaft dann vorherrscht. Ne? Das ist ein Spiegelbild einfach.
Und wenn dann, also so wie vorhin in der Plenumsdebatte, Sätze fallen wie Abschiebung muss menschlich werden. Was habt ihr da dabei empfunden?
Also ich meine, Sandra hat ja schon gesagt, dass das auch so die Gesellschaft widerspiegelt und vor allem als junge, also dass junge Leute sowas sagen, ist erschreckend. Aber das ist dann halt gerade unsere Aufgabe im JEP, im Jungen Europäischen Parlament, diese Sachen dagegen zu steuern und denen aufzuzeigen, dass es andere Perspektiven gibt. Und dass man sich dann vielleicht, nachdem man dieses Planspiel gemacht hat, dass man sich eine andere Meinung gebildet hat. Also das ist erschreckend, aber es ist gerade für uns auch die Chance, dann dagegen zu steuern und zu sagen, nee, schaut doch mal so oder so. Und das ist doch eigentlich ganz anders. JEP ist ja auch dafür da, dass man seine eigene Meinung stärker herausbildet. Und vor allem, wenn man sich in eine andere Situation oder eine andere Rolle versetzen muss, dass man dadurch eigentlich mitkriegt, ach ja, das, was ich vorher gedacht habe, das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Oder eigentlich stimmt, es gibt ja noch andere Sachen und das lohnt sich dann seine Position nochmal zu überdenken. Also ich denke schon, dass es relativ viel gebracht hat.
Aber hattet ihr das Gefühl, dieser Aha-Effekt war da? Weil diese Aussagen sind ja am Ende noch gefallen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die so reflektiert waren. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn da sowas stehen bleibt im Raum, Abschiebung muss menschlich werden. Und das war ja gegen Ende der Debatte. Die Leute gehen da jetzt nach Hause und findet da noch kritische Reflexion statt?
Ich finde, da gab es einen sehr guten Kontrapunkt in der Abschlussdebatte oder Abschlussworten eben von einem der Teilnehmer, der genau darauf hingewiesen hat. Wir können nicht in die Köpfe der Leute reinschauen. Oftmals sind auch Dinge oder beginnen Reflexionsprozesse erst, sagen wir mal so, 1-2 Tage später. Wir haben die Hoffnung, dass sie nochmal drüber nachdenken. Ich denke doch auch, dass die Debatte doch zwischendurch auch eine Wendung noch genommen hat und dass sich da schon ein paar Leute überlegt haben, nee, ja, das ist eigentlich schon ziemlich krass, was wir da teilweise gesagt haben.
Das wäre natürlich schön, aber es wäre bestimmt auch möglich gewesen, von Seiten der Veranstalterin mehr gegenzusteuern. Denn so war mir in dem Bildungsangebot der Menschenrechtsaspekt zu schwach ausgeprägt. Und meiner Meinung nach hätte Mensch die Simulation unterbrechen können, um unter anderem darüber zu reden, dass jede und jeder dort leben kann, wo er oder sie will.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.